Folgendes Podcast-Angebot zum zeitsouveränen Nachhören der Sendung ist möglich dank Ihrer Gebühren.
HR2 Kultur. Der Tag.
Am Mikrofon Peter Zudeik.
Wenn zum Beispiel in mein Revier irgendwelche anderen kommen und Faxen machen, kriegen die ihre Schläge und gehen wieder.
Es sind fast immer Waffen im Spiel. Das heißt also Schlagringe, Baseballkeulen. Es wird bevorzugt auf den Kopf geschlagen. Es werden Zähne ausgeschlagen.
Willst du Stress, machst du Faxen? Die erste Kugel ist gratis. Und wenn ich mit dir fertig bin, weißt du, wer von uns hart ist? Komm in meine Straße und du siehst das Kanacken am Starten.
Wenn man nicht zuschlagt, wird man zusammengeschlagen. So. Und dann wollen die halt lieber die Täter sein, anstatt Opfer. So.
Wir haben es auf der Täterseite überwiegend mit türkisch-arabischstämmigen Personen zu tun, die sich vorzugsweise Deutsche oder jedenfalls Personen ohne Migrationshintergrund als Opfer wählen. Und deren Reaktion ist, sich jetzt selber zu bewaffnen.
Was ich gemerkt habe, was sich verändert hat, ist das Alter der Jugendlichen, jünger, gewaltbereiter. Und auch die Hemmschwelle, ein Messer zu tragen oder einen Stock beizuhaben, ist gesunken.
Die Berliner Richterin Kirsten Heisig war eine der bekanntesten Jugendrichterinnen der Republik. Sie hatte im Bezirk Neukölln viel mit jugendlichen Intensivtätern aus Migrantenfamilien zu tun, aber nicht nur aus Migrantenfamilien. Sie warnte davor, dass in solchen Milieus parallele Gesellschaftssysteme entstehen, in denen dann auch eigene Rechtsnormen gelten, wenn überhaupt Normen gelten. Mit dem sogenannten Neuköllner Modell versuchte sie, solchen Entwicklungen zu begegnen. Es sieht unter anderem vor, dass jugendliche Straftäter so schnell wie möglich verurteilt werden. Ende Juni wurde Kirsten Heisig als vermisst gemeldet. Am 3. Juli wurde sie im Tegeler Forst tot aufgefunden. Sie hatte sich erhängt. Das ist die offizielle Version. Seit gestern ist das Buch in den Buchhandlungen, das sie kurz vor ihrem Freitod fertiggestellt hatte. Titel: Das Ende der Geduld, Untertitel: Konsequent gegen jugendliche Gewalttäter. Der Titel ist ein bisschen irreführend, denn Kirsten Heisig plädiert mit Sicherheit nicht für ein Ende der Geduld. Sie war eine äußerst zähe und geduldige Kämpferin für das, was sie für richtig hielt. Ihr Bezirk Neukölln ist einer der Problembezirke Berlins. Armut, Arbeitslosigkeit, Alkoholismus, Jugendkriminalität heißen diese Probleme. Richterin Heisig hatte mit Kindern und Jugendlichen zu tun, die Mehrfach- und Intensivtäter sind. Auch mit minderjährigen Drogendealern, die von der Polizei immer wieder gefasst werden und immer wieder ausreißen. Allein in diesem Jahr hat die Polizei in Berlin 6 dieser strafunmündigen Kinder aufgegriffen. Ursula Voss-Henrich war in den Straßen des Bezirks Neukölln unterwegs.
Die Sonnenallee verläuft im Norden Neuköllns, dort, wo viele arabische Familien wohnen. Aus den Wasserpfeifencafés duftet es süßlich nach fruchtigem Tabak. Die Konditorei heißt Umm Kulsum und auch die Friseurläden, Metzgereien und Handygeschäfte tragen arabische Schriftzüge. Eine junge palästinensische Frau bummelt durch ein Einrichtungsgeschäft mit üppigen goldenen Spiegeln und kitschigen Kunstblumen. Für sie ist Neukölln der einzig wahre Ort zum Wohnen.
Hier fühlt man sich wohler als andere Bezirke, weil hier die meisten sozusagen Ausländer leben, die meisten Libanesen, auch die meisten, die Kopftücher tragen. Von daher fühlt man also sich nicht so außerhalb.
Was dieser jungen Frau gefällt, stimmt andere bedenklich. Von Parallelwelten hat Kirsten Heisig gesprochen. Ali Maruf würde es so nicht nennen. Er arbeitet als interkultureller Erziehungslotse im deutsch-arabischen Zentrum in Neukölln. Viele arabische Familien lebten sehr abgeschottet. Darin stimmt er der Jugendrichterin allerdings zu.
Die arabische Familie leben zwar hier in Deutschland, aber sie müssen über das deutsche Gesetz mal was erfahren. Wir versuchen also, sie zu motivieren. Sie sollten also an die Integrationskurse teilnehmen, vor allem an den Elternabend, was ihre Schulkinder betrifft, teilnehmen. Sie müssen sich aktivieren, damit sie aus ihrer Isolation rauskommen können.
Kirsten Heisig sprach von der permanenten Gewalt in kurdisch-libanesischen Großfamilien, von etwa 10 Clans mit mehreren 100 Mitgliedern, die sich unter anderem mit Drogenhandel finanzieren. Viele Kinder aus diesen Familien hat sie vor Gericht kennengelernt, als Drogendealer, Gewalttäter, Diebe. Das habe ihr Bild vom arabischen Leben in Neukölln sehr geprägt, sagt Ismail Ünsal.
Dadurch hat sie auch so einen Blick zu arabischen Familien, dass sie zu schnell etwas pauschalisierend war. Jeden Tag harte Fälle vor sich zu haben und dann die Brille abzulegen, ist natürlich etwas schwer. Und sie wollte ja auch, dass die Jugendlichen die Kurve kriegen.
Ismail Ünsal arbeitet im deutsch-arabischen Zentrum mit straffälligen Jugendlichen. Da hat er viel mit Kirsten Heisig zu tun gehabt.
Es waren kontroverse Themen. Man war nicht immer mit ihr einverstanden, aber sie hat darüber diskutiert und diese Gesprächsbereitschaft ist ihre Stärke gewesen.
Mit allen sprechen und alle miteinander vernetzen, das war ihre Mission. Schulämter und Polizei, das Jugendamt und das Ordnungsamt, Lehrer und Streetworker. Wenn alle miteinander reden, können Kinder nicht so schnell durchs Netz rutschen, so ihre Idee. Sie selbst hat aktiv dabei mitgemacht und Vereinbarungen kontrolliert, erzählt Ismail Ünsal. Das sei auch bei den straffälligen Jugendlichen gut angekommen.
Wenn der Jugendliche merkt, dass Frau Heisig mal hier angerufen hat und nachgefragt hat, ob die Sachen, die er im Gericht versprochen hat, auch umgesetzt wird und welche Schritte jetzt folgen, dann hat er gemerkt, hey, jemand kümmert sich um ihn, jemand fragt nach ihm. Das hat den Jugendlichen schon beeindruckt.
Und auch das sogenannte Neuköllner Modell habe seine Wirkung gezeigt, ergänzt Ali Maruf.
Sie wollte, dass die Straffälligen schnell zum Verhandlungsprozess kommen. Es muss der Verhandlungsprozess also beschleunigt werden.
Kirsten Heisig hat dafür gesorgt, dass bei geringen Delikten von Jugendlichen nur wenige Wochen bis zum Prozesstermin verstreichen. Damit den Jugendlichen der Zusammenhang von Tat und Strafe klargemacht wird. Dieses Modell wurde inzwischen von allen anderen Bezirken übernommen.
Rettet die verlorenen Kinder, das ist ein immer wiederkehrender Satz im Buch von Kirsten Heisig in Aufsätzen in Interviews. Sie hat sich nicht nur als Richterin dieser Aufgabe gewidmet, sondern, wir haben es gehört, sie war in ihrer Freizeit auch noch eine Art Sozialarbeiterin auf eigene Faust. Silvia Tix mit einem Porträt der Richterin.
Sie galt als unbequem, das nahm sie in Kauf. Denn Kirsten Heisig ging es nicht um sich selbst, sondern um ihre Arbeit. Und die war unbequem. Fast 20 Jahre lang war Kirsten Heisig Jugendrichterin. Aus Leidenschaft.
Absolut. Also ich gehöre zu den glücklichen Menschen, die schon als Kinder wussten, was sie beruflich machen wollten. Also ich habe immer den Berufswunsch der Richterin gehabt und hatte auch das Glück, dort auszukommen.
Doch Raub, Körperverletzung, rohste Gewalt nahmen zu. Dass immer mehr 12-, 13-, 14-Jährige als schwere Straftäter in ihren Akten auftauchten, wollte Kirsten Heisig nicht hinnehmen. Das Schweigen darüber, dass es sich meist um Kinder aus hochproblematischen Einwandererfamilien handelte, auch nicht. Die Richterin sprach offen darüber.
Wir haben da familiäre Hintergründe, wo 15 Kinder daheim leben und der Vater nicht weiß, wie die heißen. Und dann wachsen die Kinder bereits vollkommen unkontrolliert auf, haben wenig sinnvolle Freizeitbeschäftigung, gehen nur partiell zur Schule. Da wird auch wenig dann nachgearbeitet. Und wenn wir die dann bekommen, wenn sie strafmündig sind als Straftäter, dann haben die schon eine jahrelange defizitäre und teilweise auch kriminelle Karriere hinter sich.
Äußerungen wie diese brachten ihr Respekt von der einen, den Vorwurf der Ausländerfeindlichkeit von der anderen Seite ein, was sie traf. Denn es ging ihr darum, den jungen Tätern, egal ob deutsch oder nicht, zu helfen. Die Mutter zweier Töchter mochte Kinder und wollte sie vor dem Verfall bewahren. Dazu ersann sie mit einem Kollegen das sogenannte Neuköllner Modell. Schnelle Gerichtsverfahren statt monatelanger Verzögerungen, zielgenauere Strafen statt immer neuer Bewährungen und Kontrolle.
Als Beispiel hatte ich ein Verfahren, da wurde der Beschuldigte am 1. Januar 14, am 15. Januar hat er einen Einbruchdiebstahl begangen und am 6. Februar war er verurteilt. Und da hat er sowas von gestaunt, zumal er dann auch zu einer Schulbesuchsweisung unter anderem verurteilt worden ist und ich dann eine wöchentliche Standleitung mit seiner Klassenlehrerin aufgebaut habe, die mir berichtet, dass er jetzt also brav und tapfer zur Schule geht und auch erfolgreich, was er vorher nicht tat, weil er jetzt eben weiß, es ist verbindlich. Ja, er muss zwar sowieso zur Schule gehen, aber er weiß jetzt, die Lehrerin quatscht mit der Richterin und wenn ich nicht gehe, dann sperrt die Richterin mich in den Arrest.
Dass eine Richterin mit den Lehrern Kontakt hält, ausgesprochen ungewöhnlich, aber typisch für Kirsten Heisig. Das haben wir noch nie so gemacht, war kein Motto für die schlanke 48-Jährige, die fast zu zerbrechlich wirkte für den Knochenjob, den sie leistete. Aber sie war zäh, stärkte sich mit Joggen und der Gewissheit, das Richtige zu tun. Der Erfolg gab ihr recht. Gerade erst im Juni wurde ihr Modell auf ganz Berlin übertragen.
Wie umgehen mit jugendlichen Straftätern, mit Kindern und Jugendlichen überhaupt, damit sie gar nicht erst Straftäter werden? Darüber weiß unsere total verweichlichte Pädagogik natürlich gar nichts. Schlimmer Einfluss der Herren Fröbel, Pestalozzi und anderer und die fürchterlichen 68er, wir wissen es, haben alles nur noch schlimmer gemacht. Härte allein hilft. Und das muss schon und vor allem in der Geschlechtserziehung beginnen. Wie sollen die Jungs und Mädels etwas über das andere Geschlecht erfahren? Johannes Ost, ein Pädagoge des 18. Jahrhunderts, hat dazu dies geschrieben.
Wieder die Schamhaftigkeit würde es sein, wenn man freie Entblößungen des einen Geschlechts gegen das andere zulassen wollte. Und wissen soll doch der Knabe, wie ein weiblicher Körper gebildet ist. Wissen soll das Mädchen, wie ein männlicher Körper gestaltet ist, sonst bekommen sie wieder keine vollständigen Begriffe und man setzt der grübelnden Neugierde keine Schranken. Beide sollen es auf eine ernsthafte Art wissen. Kupfertafeln könnten über diesen Punkt Befriedigung geben, aber stellen Sie die Sache deutlich vor. Reizen Sie nicht die Einbildungskraft. Lassen Sie nicht den Wunsch einer Vergleichung mit der Natur zurück. Alle diese Besorgnisse verschwinden, wenn man sich zu dieser Absicht eines entseelten menschlichen Körpers bedient. Der Anblick einer Leiche flößt Ernst und Nachdenken ein, und dies ist die beste Stimmung, die ein Kind unter solchen Umständen haben kann. Seine nachherigen Erinnerungen an die Szene werden durch eine natürliche Ideenverknüpfung auch eine ernsthafte Wendung nehmen. Das Bild, das in seiner Seele zurückbleibt, hat nicht die verführerischen Reize der Bilder, die die Einbildungskraft freiwillig erzeugt oder die durch andere minder ernsthafte Gegenstände erregt werden. Könnte alle Jugend den Unterricht über die Erzeugung des Menschen aus einer anatomischen Vorlesung schöpfen, so würde es weit weniger Vorbereitungen bedürfen. Da aber die Gelegenheit dazu so selten ist, so kann doch ein jeder auch auf die vorgenannte Art ihr den nötigen Unterricht erteilen. Eine Leiche zu sehen, dazu ist ja oft Gelegenheit.
So, das sollten wir uns alle mal zu Herzen nehmen. HR2, der Tag. Das Ende der Geduld heißt das Buch der Berliner Jugendrichterin Kirsten Heisig, die sich Anfang Juli das Leben genommen hat. Ein Buch als Ergebnis von jahrelangen Erfahrungen im Umgang der Justiz mit jugendlichen Delinquenten, wie das so hübsch heißt. Brigitte Baums-Stamberger, Sie sind Jugendrichterin hier am Amtsgericht in Frankfurt. Wir sollten zunächst mal klären, was ein Jugendgericht eigentlich ist. Da sitzt also eine Richterin oder ein Richter und spricht Recht, alleine.
Nicht unbedingt. Ich spreche alleine Recht, wenn ich Einzelrichter bin, das heißt bei den weniger schweren Straftaten. Wenn aber jemand schon viele Vorstrafen hat oder erheblich mehr Vorstrafen hat als der normale Jugendliche oder wenn es sich um eine Vielzahl von schweren Straftaten hat, dann ist das das Jugendschöffengericht. Da sind außer mir noch zwei ehrenamtliche Richter dabei.
Womit haben Sie es als Jugendrichterin üblicherweise zu tun?
Ich habe es mit allen Taten zu tun, sowohl Vergehen als auch Verbrechen außer Mord und Totschlag. Die sind der Jugendkammer beim Landgericht zugewiesen.
Gut, das ist jetzt das nach dem Buchstaben des Gesetzes. Ich meinte mit der Frage auch, was kumuliert? Also womit haben Sie es am häufigsten zu tun?
Am häufigsten haben wir sicherlich alle mit der Gewaltkriminalität zu tun. Also mit Raub, räuberischer Erpressung, gefährlicher Körperverletzung.
Es gab im vorigen Oktober einen spektakulären Fall, den die Boulevardpresse ausgeschlachtet hat. Ein gerichtsbekannter Wiederholungstäter, 18 Jahre alt, bedroht einen Zeugen. Ich stech dich ab, wenn du gegen mich aussagst. Aber er wandert nicht ins Gefängnis, sondern bekommt 1 Jahr und 9 Monate Jugendstrafe auf Bewährung. Die Richterin hieß Brigitte Baums-Stamberger. Warum haben Sie so geurteilt?
Das kann ich Ihnen jetzt aus diesem Einzelfall, ich weiß, welchen Fall Sie meinen, aber warum ich so geurteilt habe in diesem Einzelfall, kann ich Ihnen aus der Erinnerung nicht sagen, aber ich weiß, wen Sie meinen und der macht sich sehr gut.
Auf Bewährung?
Ich glaube, dass diese Entscheidung, also aus heutiger Sicht glaube ich, dass diese Entscheidung richtig war.
Auf Bewährung heißt in solchen Fällen ja nicht, ich schicke ihn raus und wenn er dann wieder was macht, dann ist er fällig, sondern das wird ja auch kontrolliert. Wir haben das eben ja auch gehört,
das Kontrolle. Das wird sehr streng kontrolliert. Diese Aufgaben nehmen wir sehr ernst. Der bekommt auch, also wie es in diesem Fall jetzt an einzelnen Auflagen gewesen ist, kann ich Ihnen nicht sagen. Aber das Übliche ist, einmal müssen die alle einen Bewährungshelfer bekommen, zu dem sie regelmäßig Kontakt halten müssen. Sie müssen in die Schule gehen oder sie müssen eine Ausbildung aufnehmen oder müssen sich zumindest um eine Ausbildung bemühen. Sie müssen Arbeitsstunden machen, sie müssen ein Antigewalttraining machen oder ein Antigewaltseminar. Da wird im Allgemeinen ein ganzes Paket von Maßnahmen geschnürt, die dann auch überwacht werden. Und wir halten auch zwischendurch selbstverständlich immer Kontakt mit dem Bewährungshelfer. Wenn es notwendig ist, laden wir den Probanden, wie wir ihn nennen, zu einem Gespräch, zu einem Anhörungstermin ins Gericht. Und wenn der nicht so läuft, wie wir und der Bewährungshelfer sich das vorstellen, dann wird auch widerrufen. Ganz zu schweigen davon, dass natürlich bei neuen Straftaten auch widerrufen wird und dann diese Strafe abgesessen werden muss und es für die neue Straftat eine wahrscheinlich fühlbarere neue Strafe gibt.
Das ist ja ein bisschen was anderes, als man sich das so vorstellt. Die Richterin, der Richter urteilt und weg ist er. Ein Jugendrichter ist auch Vollstreckungsleiter, habe ich gelesen. Das ist das, was Sie eben beschrieben haben. Ist damit also auch eine Art von Erzieher. Das ist aber ein ganz schönes Päckchen, das Sie damals haben.
Ja, wir haben gut zu tun, insbesondere in einer Großstadt wie Frankfurt.
Kann man das überhaupt leisten, diese Maßnahmen dann auch noch zu überwachen?
Das müssen wir leisten und das tun wir auch.
Mit 18 Jahren, ich komme nochmal auf den Fall zurück, ist man Heranwachsender. Kann man da nicht auch schon Erwachsenenstrafrecht anwenden, wenn es dicke kommt?
Da kann man Erwachsenenstrafrecht anwenden. Das Gesetz geht sogar davon aus, dass in dem Moment, wo jemand 18 Jahre alt ist, dieser auch nach Erwachsenenstrafrecht zu behandeln ist. Er ist aber dann nach Jugendstrafrecht zu behandeln, wenn er eher einem Jugendlichen gleichsteht. Und das ist üblicherweise gerade in diesen Familien und auch bei diesem jungen Mann, von dem Sie jetzt gesprochen haben, der Fall. Der ist in einer Migrantenfamilie aufgewachsen, hat natürlich die entsprechenden Probleme, sich hier in dieser Kultur zurechtzufinden, hat im Zweifelsfall, das weiß ich bei diesem jetzt speziell nicht aus der Erinnerung, noch keinen Schulabschluss oder jedenfalls noch keine Ausbildung fertig, steht also noch nicht auf eigenen Füßen und dann wird im Allgemeinen Jugendrecht angewendet.
Um das noch zu klären, Jugendlicher ist man zwischen 14 und 18 Jahren, Heranwachsender zwischen 18 und 21 Jahren und jetzt kommt's. Unter 14 Jahren ist man Kind, damit strafunmündig. Heißt das, dass die Justiz mit kriminellen Kindern gar nicht in Kontakt kommt?
Das heißt, dass die Polizei selbstverständlich, wenn sie die nicht als Justiz bezeichnen wollen, mit kriminellen Kindern in Kontakt kommt, die Jugendgerichtshilfe auch, aber zu uns kommen die nicht, nein.
Das ist ja eins der Probleme, das Kirsten Heisig angesprochen hat. Wenn die dann 14 sind, es gibt so eine Formulierung in dem Buch, naja, die Jugendämter sind ganz froh, dass die endlich 14 wären, dann haben die schon einiges auf dem Puckel und dann werden sie straffällig und dann sind die Gerichte
dann können
dran.
Wir korrigieren.
Eine merkwürdige Arbeitsteilung eigentlich. Sollte das nicht anders sein?
Gut, wir können versuchen, vorher auf die Jugendlichen irgendwie Einfluss zu nehmen, aber wir haben natürlich, weil sie nicht strafmündig sind, keinerlei Sanktionsmöglichkeiten.
Frau Heisig sagt, die müssten vorher schon bei den Familiengerichten auftauchen. Geht das überhaupt oder ist das ein frommer Wunsch?
Das wäre eine Frage der Familiengerichte, das hat aber nichts mit dem Strafrichter zu tun.
Aber dass
es ist sicherlich kein frommer Wunsch. Frau Heisig hat da vollkommen recht, wenn sie sagt, dass die Betreuung viel früher ansetzen muss, insbesondere in problematischen Familien oder die häufig ja auch Migrantenfamilien sind. Aber das ist nichts, was wir als Strafrichter beeinflussen können.
Ich meinte ja nur, dann hätten Sie vielleicht nicht mehr mit den 14- oder 15-Jährigen so viel zu tun, wenn vorher schon geholfen worden wäre.
Wenn vorher geholfen worden wäre und man helfen könnte, ja, haben Sie recht.
Was tut eine Jugendrichterin? Antworten von Brigitte Baum-Stamberger. Wir sprechen später in der Sendung noch weiter.
Nach meiner Einschätzung wird momentan zugesehen, wie die arabische Drogenmafia, die den Erkenntnissen der Polizei zufolge speziell den Handel mit harten Drogen, wie zum Beispiel Heroin, fest in der Hand hat, aus palästinensischen Flüchtlingslagern Kinder und Jugendliche nach Deutschland schleust. Diese sollen dann den Straßenverkauf der Drogen übernehmen. Das System. Ein typischerweise zunächst aus Mutter, Vater und 10 bis 15, in Einzelfällen bis 19 Kindern bestehender Clan, wandert aus dem Libanon zu. Nach den mir vorliegenden Erkenntnissen gibt es in Deutschland 10 bis 12 dieser Clans, die einige tausend Menschen umfassen. Sie agieren sowohl im Innen- wie im Außenverhältnis kriminell. Von Drogen- und Eigentumsdelikten über Beleidigung, Bedrohung, Raub, Erpressung, gefährliche Körperverletzung, Sexualstraftat und Zuhälterei bis zum Mord ist alles vertreten. Die Kinder wachsen weitgehend unkontrolliert in diesen kriminellen Strukturen auf. Auch sie begehen deshalb oft von Kindesbeinen an Straftaten. Der Staat kommt an diese Familien nicht heran. Die Jugendämter sind hoffnungslos überfordert, wenn sie wieder einmal auf eine Vereinbarungsfähigkeit der Eltern hoffen. Es existieren nach meinem Wissen jedoch diesbezüglich kaum Ermittlungsverfahren. Das ist auch nicht verwunderlich, denn die Wahrung der Familienehre nach außen folgt einem ungeschriebenen, aber wirksamen Kodex. Wer die eigenen Leute an die Deutschen verrät, riskiert sein Leben. Also bieten die hilflosen Ämter fortlaufend weitere Erziehungshilfen unterschiedlichster freier Träger der Jugendhilfe an. Der Erfolg ist meist gleich null. Dafür reifen die Jungen zu Männern im Sinne ihres archaischen Verständnisses heran. ein Sohn einer Großfamilie, zertrümmert beispielsweise noch als Kind seiner Lehrerin das Gesicht. Mit dem Kind passiert staatlicherseits nichts Erwähnenswertes.
Ein Ausschnitt aus Kirsten Heisigs Buch »Das Ende der Geduld«. Sie hat sich mit ihrem Engagement viel Respekt erworben, war aber mit einigen ihrer Ansichten auch umstritten. Zu pauschal sei ihre Einschätzung der sozialen Lage in Neukölln, meinten einige. Auch ihre These, dass arabische Jugendliche überproportional häufig straffällig werden. Wie ihre Ansichten in Neukölln ankamen, hat Ursula Voss-Henrich erfragt.
Auf dem Hermannplatz in Neukölln, gleich neben dem Eingang zur U-Bahn, sitzt eine Gruppe Junkies, Trinker und Obdachlose auf der Kante einer Rasenfläche. Daneben ist der Wochenmarkt, doch viel ist hier nicht los. Die Junkies vertreiben unsere Kunden, klagt eine Marktfrau, die aber keinesfalls ins Mikrofon sprechen möchte. Ein zweiköpfiges Wachschutzteam soll den Zugang zur U-Bahn und zu den Marktständen freihalten. Der Sicherheitsmann will anonym bleiben, aber seine Beobachtungen der Drogenszene schildert er gerne. Die Dealer seien recht auffällig.
Und die werden immer jünger. Das fällt schon auf. Das sind so Heranwachsende. Die laufen hier rum, also man muss einen Blick dafür entwickeln, dann sieht man das einfach. Wenn die ziellos hier rumlaufen und dann hier warten oder was und sich dann treffen und dann gehen sie ein paar Meter und dann sieht man dann irgendwo, aha, da wechselt irgendwas den Besitzer.
Einen U-Bahnhof weiter hat die Polizei vor ein paar Tagen einen angeblich 11-jährigen arabischen Jungen beim Drogenhandel gefasst, zum 11. Mal. Immer wieder ist er aus den Heimen ausgerissen, in denen er untergebracht war. Ob der Junge und andere minderjährige Dealer aus kurdisch-libanesischen Großfamilien in Berlin stammen oder direkt aus dem Libanon eingeschleust wurden, der Ruf nach geschlossenen Heimen für straffällige Kinder wird in Berlin immer lauter. Doch der Wachschutzmann vom Hermannplatz will sich nicht daran beteiligen.
Heim, kennen wir ja alle, Heimkind, sind ja sowieso immer etwas abgesondert und zum größten Teil auch die, die gerade auf diese kriminelle Schiene rutschen. Man sollte den Jugendlichen lieber Perspektiven geben, dass sie was machen.
Das Wort Perspektive hört man oft in Neukölln, auch im Schillerkiez ein paar hundert Meter weiter südlich. Auf den ersten Blick keine schlechte Gegend, mit Grünflächen, Cafés und Spielplätzen. Doch die vielen leerstehenden Läden und Sozialberatungsstellen deuten darauf hin, hier wohnt viel Armut. Auf den Bänken an der Promenade sitzen die Trinker, abends lungern türkische und arabische Jugendliche hier herum, denen nichts Besseres einfällt.
Ich habe nichts zu tun, draußen Scheiße bauen, Festnahme, dies, das.
Der Kiez ist halt so, wenn du keine Freunde hast, bist du ein Außenseiter. Und wenn du ein Außenseiter bist, machen die...
Kriegst du
halt Schläge. Und wenn du keinen guten Ruf hast, dann bist du sozusagen ein Opfer.
Was das heißt? Prügeleien, Zerstörungen, auch mal ein kleiner Überfall. Die meisten der Jungs haben keinen Schulabschluss oder finden keine Ausbildungsstelle. Im Sommer kommen zudem viele Roma-Familien in den Kiez, um eine Weile in Berlin Geld zu verdienen. Korrupte Vermieter nehmen 200 Euro pro Kopf und Monat Miete von den Roma und lassen die überfüllten Wohnungen verwahrlosen. Inzwischen versucht eine Taskforce aus Senat, Bezirk, Polizei und Quartiersmanagement, die Jungs von der Straße zu holen und den Kiez vor dem Abrutschen zu bewahren. Jasmin Ibrahim liebt aber diese Gegend. Die 22-Jährige wohnt schon lange mit ihrer palästinensischen Familie in Neukölln.
Die Nachbarn und die ganzen Leute und ist so viel los. Also da hat man nachts nicht Angst, irgendwie auf die Straße zu gehen. Geht man vor die Haustür und dann sieht man Leute, die man kennt.
Dass in Neukölln viel los ist, entdecken auch gerade Künstler, Studenten und sogenannte junge Kreative aus Stuttgart und Essen, aus Barcelona und Sydney. Einige Straßen von Neukölln wandeln sich zum Szeneviertel. Wo vorher arabische Kulturvereine waren, ziehen Galerien und Bars ein. Und wenn das so weitergeht, wird sich Jasmin ihre Wohnung bald nicht mehr leisten können.
Was sollen wir bloß tun, damit die Kleinen nicht missraten? Ob sich das kurdisch-libanesische Familien fragen, wissen wir nicht. Wir fragen uns das natürlich und holen uns jetzt nochmal Rat von erfahrenen Pädagogen. Maßnahmen, damit Kinder nicht verweichlichen, aus einem pädagogischen Handbuch von 1897, das Kapitel gegen sinnliche und geistige Leckerei.
Bei Maulfettern und Kuchenmumen beobachten wir die ungeregelte Neigung zu ausgesuchten Nahrungsmitteln, die mit dem Namen Leckerei bezeichnet wird. In ihrer vollen Ausprägung, ihre Schwester ist die Naschhaftigkeit, ihr Sitz die Zunge, ihr Ziel sinnlicher Genuss, ihre Ursache außer der Verführung die Überreizung der Geschmacksnerven bzw. deren Genussmüdigkeit. Ihre Folge in körperlicher Hinsicht verhängnisvolle Schädigung der Verdauungswerkzeuge und Nerven. In geistig-sittlicher Hinsicht die Blasiertheit mit all ihren natur- und vernunftwidrigen Anhängseln. Die gesteigerte Begehrlichkeit nach absonderlichen Gaumengenüssen wächst leicht zur Leidenschaft empor, die, da sie keine Ohren hat, den Lecker zum Genüssling, Wüstling, Müßiggänger und Dieb erniedrigt. Schwarz hat Leckerei immer mit Unkeuschheit gepaart gefunden. Manches Verbrechen, mancher Selbstmord mag auf sie als auf die erste Ursache zurückzuführen sein. Wohl zu beachten ist der Satz: Nervöse Kinder werden Leckermäuler und Leckermäuler werden nervös. Die Bekämpfung der Leckerei durch Erziehung hat folgende Hauptwinke zu berücksichtigen. Erziehe die Kinder zu edler Einfachheit und stärke in ihnen die Kraft der Entsagung. Gewöhne, um der geistigen Leckerei vorzubeugen, von früher Jugend das Kind an strenge Zucht des Geistes.
HR2, der Tag. Probleme mit arabischstämmigen Kindern, das war eins der Themen der Jugendrichterin Kirsten Heisig. Wir haben es gehört, der Libanon, kurdisch-libanesische Familien kamen immer wieder vor in den Berichten und in den Aussagen. Kriminelle Kinder und Jugendliche, so das Argument der Richterin, haben kein Verhältnis zu gesellschaftlichen und staatlichen Institutionen, wenn sie aus diesen Verhältnissen kommen. Sie erkennen sie einfach nicht an. Viele dieser Kinder kommen eben aus dem Libanon oder anderen arabischen Ländern. Birgit Kaspar in Beirut. Bekommen libanesische Kinder eine solche Mentalität gleichsam mitgegeben, dass man staatliche Institutionen nicht respektiert?
Ich denke, sie werden nicht ausdrücklich so erzogen, aber das Umfeld, in dem sie groß werden, ist durchaus von dieser Einschätzung geprägt. Denn auch ihre Eltern haben erkannt, dass der Staat hier im Libanon ein ganz schwach ausgeprägter Staat ist, der einem nicht mal unter die Arme greift oder hilft, völlig anders als zum Beispiel in Deutschland. Wir schimpfen ja auch schon mal gerne über den Staat, aber wir kommen auch mitunter Unterstützung und Hilfe vom Staat, ob nun durch einen freundlichen Polizisten oder die Sozialhilfe in der Not. Das gibt es hier nicht. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Eine Freundin betreibt eine kleine Pension. Plötzlich werden ihre Gäste immer wieder bestohlen und sie geht zur nächsten Polizeistation, wo die Polizisten nur sehr widerwillig ihre Angaben aufnehmen und dann keinen Finger rühren. Nun muss sie selbst sehen, wie sie ihre Pension und ihre Gäste schützen kann. Also das ist hier die Lebensrealität. Der Staat kümmert sich nicht. Und die Folge davon ist eben auch, dass man den Staat dann auch nicht anerkennt und auch Eingriffe des Staates in das eigene Leben nicht anerkennt.
Gilt das nun für alle soziale Schichten oder nur für bestimmte?
Ich würde mal denken, das gilt für weitgehend alle sozialen Schichten hier im Libanon, weil der Staat eben so ein schwacher ist, viel ausgeprägter ist das natürlich in sozial schwachen Familien. Sie haben es angesprochen, die Jugendrichterin hat vor allen Dingen die staatenlosen Kurden hier im Libanon benannt, aber eben auch Palästinenserflüchtlinge. Da kommt natürlich hinzu, nicht nur, dass sie in einem sehr armen Milieu aufwachsen, sondern sie wachsen auch in einem rechtlosen Milieu auf. Denn Palästinenserflüchtlinge haben hier im Libanon überhaupt keine Rechte. Genauso geht es den staatenlosen Kurden und deshalb ist das Leben für diese Menschen ein Kampf, und zwar ein Kampf ums Überleben, der auch mitunter von Gewalt geprägt ist in ihren Milieus. Und wenn man, denke ich, so aufwächst, dann ist man nicht nur traumatisiert, sondern dann ist man auch in gewisser Weise abgestumpft gegen solch gewaltsame Handlungen.
Aber auf der anderen Seite, bestimmte Rechtsnormen gelten ja. Das sind die Normen des Clans, die Normen der Familie. Die werden offenbar anerkannt und weiter transportiert.
Ja, das ist auch folgerichtig. Denn was ich Ihnen eben beschrieben habe, der Staat, also ganz schwach, der kümmert sich nicht, der sorgt nicht für einen. Die einzige Instanz, auf die man sich verlassen kann, wenn man Probleme hat, das ist die Familie. Und auch die Großfamilie. Sie ist überhaupt das einzige Netzwerk, das eine Bedeutung im Leben dieser Menschen hat. Und insofern lässt man auch auf die Familie nicht kommen. Ich gebe Ihnen wieder ein Beispiel. Wenn jemand einen Unfall hier hat und das Krankenhaus nicht bezahlen kann, weil es keine Gesundheitsversorgung, keine staatliche gibt, dann fragt man in der Großfamilie, ob jemand helfen kann. Und dann stehen die Leute ohne Wenn und Aber füreinander ein. Das Gleiche gilt, wenn ein Familienmitglied bedroht wird. Ganz egal von wem, ob das nun staatlicherseits ist oder von irgendjemandem, mit dem man sich gestritten hat, dann wird dieses Familienmitglied geschützt. Nicht unbedingt gleich mit Gewaltanwendung, aber es gibt hier im Libanon eben auch die sogenannten Basta-Verbindungen, nennen wir das. Das heißt, einer in der Familie kennt bestimmt eine einflussreiche Person irgendwo, sei es in der Politik oder bei den Sicherheitskräften, und die kann dann intervenieren.
Nun reden wir hier noch von ganz normalen Migrantenfamilien, die aus dieser Gegend nach Deutschland kommen. Auf der anderen Seite sprechen wir auch von Kindern und Jugendlichen, die gezielt nach Deutschland geschmuggelt werden, um dort eine kriminelle Karriere zu beginnen oder fortzusetzen. Ja, da kann man natürlich mit nichts anderem rechnen. Und das bedeutet auch, da kann man nicht die Eltern ansprechen. Denn wenn die Eltern ebenfalls Repräsentanten dieses Systems sind, von dem Sie gerade gesprochen haben, dann ist es ja aussichtslos.
Nein, die Eltern werden sicherlich auch in einem fremden Land nicht gleich mehr Glauben an die Güte des Staates haben oder dass die das schon alles gut meinen und dass das schon so richtig ist. Sie werden sich auch erstmal dagegen wehren. Und es gilt sicherlich auch das Phänomen, dass nicht nur die eigene Großfamilie, sondern auch Familien, die aus der gleichen Gegend kommen oder die man kennt, im Ausland, und das ist ja Deutschland für diese Menschen, zueinander stehen. Ich glaube, von daher ist zu erklären, dass wir, dass da oft die Rede ist von diesen riesen Clans. Ich bin mir gar nicht sicher, ob das alles ein und dieselbe Familie ist. Aber man rottet sich dann zusammen und sagt, wir können es nicht zulassen, dass hier einer von uns angegriffen wird. Ich glaube, das ist die Mentalität. Und wenn Sie sagen, dass einige Kinder hier gezielt eingeschleust werden, um Verbrechen zu begehen, da habe ich dann da meine Zweifel. Ich kann mir gut vorstellen, das ist natürlich jetzt eine Hypothese, dass Kinder hier von Leuten weggeholt werden von ihren Eltern, denen man sagt, pass mal auf, ich gebe deinem Sohn eine Ausbildung in Deutschland und dann kann der hinterher einen Job ergreifen und kann hier die Familie im Libanon ernähren. Dass die Kinder dann auf einen ganz anderen Weg unter Umständen geschleust werden, das wissen die Eltern hier im Libanon unter Umständen gar nicht.
Wir haben jetzt mehr oder weniger ausschließlich über den Libanon geredet. Gilt denn das, was Sie beschrieben haben, auch für andere arabische Länder?
Also ich würde es nicht als arabische Mentalität bezeichnen, dass alle Araber grundsätzlich genetisch bedingt den Staat ablehnen, dass die Araber die Familie oder der Familie einen ganz anderen Stellenwert zumessen, als wir das in Deutschland und in Europa tun. Ich glaube, das kann man sagen. Weiter muss man sagen, je schwächer die Staaten sind, die arabischen Staaten, aus denen diese Menschen kommen, desto mehr greift der Mechanismus, den wir eben beschrieben haben. Und natürlich auch Staaten wie der Libanon und wie der Irak, wo es sehr viele gewaltsame Auseinandersetzungen gegeben hat und gibt. Auch das prägt natürlich die Verhaltensweise eines Menschen, wenn man aus einem solchen Umfeld kommt und in einem solchen Umfeld groß wird.
Familie und Clan sind das Gesetz, nicht der Staat. Das war aus Beirut Birgit Kaspar.
Die Zurückhaltung einiger Schulen und Jugendämter gegenüber einer Zusammenarbeit mit der Polizei ist unzeitgemäß. Hier sind zumindest in zugespitzten Lagen gegenseitige Informationsflüsse unabdinglich. Ein Kind, das mehrfach bei der Polizei aufgefallen ist, hat mit großer Wahrscheinlichkeit auch schulische Probleme, die oft auch in strafbaren Handlungen innerhalb der Schule zum Ausdruck kommen. Diese müssen meiner Meinung nach alle angezeigt werden. Lehrerinnen und Lehrer verschiedener Berliner Schulen teilen mir zunehmend mit, dass sie bislang häufig versucht haben, selbst Gewaltvorfälle mit den eigenen pädagogischen Mitteln zu lösen, hier aber inzwischen an ihre Grenzen stoßen. Vielleicht lebt das Kind in einer Familie, in der die Eltern und Geschwister bereits straffällig geworden sind. In derartigen Situationen muss staatlicherseits schneller und konsequenter reagiert werden als in einer nur vorübergehenden Notlage. Datenschutzrechtliche Bedenken gegen eine Kooperation zwischen den Schulen und der Polizei, auch über den Einzelfall hinaus, liegen meiner Ansicht nach nicht vor. Und selbst wenn sie vorlägen, wären sie zum Wohle der Kinder zu beseitigen. Kinderschutz vor Datenschutz muss auch in diesem Zusammenhang die Devise lauten. Denn der Kinderschutz kann längst nicht mehr darauf reduziert werden, nur in Fällen schlimmster Verwahrlosung in Aktion zu treten. Zunehmend müssen die Kinder vor ihren allgemeinen Lebensbedingungen innerhalb der Familien geschützt werden.
Das war noch ein Stück aus Kirsten Heisigs Buch »Das Ende der Geduld«, in dem auch immer wieder davon die Rede ist, dass Menschen und Institutionen in Deutschland sich vor der Verantwortung vor den Problemen drücken, die Kirsten Heisig gesehen und benannt hat. Heinrich Wefing von der Wochenzeitung Die Zeit, Sie beschäftigen sich schon etwas länger mit Kirsten Heisig und ihrer Arbeit. Das Thema Schule lassen wir jetzt für den Anfang mal weg, da kommen wir noch drauf. Wen meint sie ansonsten damit? Jugendämter? Polizei?
Viele Institutionen, die damit befasst sind, meint sie. Zunächst mal würde ich aber sagen, wenn Kinder schon mit 14, 15 seitenlange Strafregisterauszüge haben, dann liegt in erster Linie, anknüpfend an ihren letzten Beitrag, ein Versagen der Eltern vor. Und zwar unabhängig davon, ob es sich um Kinder mit Migrationshintergrund handelt oder nicht. Und dann gibt es viele beteiligte Institutionen, Jugendämter, Schulen, Sozialpädagogen, die Jugendgerichtshilfe. Und am Ende, Kirsten Heisig hat da immer vom Reparaturbetrieb der Gesellschaft gesprochen, und am Ende die Jugendgerichte. Und diese Institutionen, denen fällt es nicht immer ganz leicht, zusammenzuarbeiten. Das haben zum einen Institutionen so an sich, dass sie lieber in ihren eigenen Innereien arbeiten. Und das haben auch viele Menschen an sich, Kontakte zu knüpfen, ungewöhnliche Wege der Zusammenarbeit zu suchen. Das macht Arbeit, das strengt an und das bringt nicht immer nur Anerkennung.
Sie spricht gelegentlich auch von Sozialromantikern, die den Ernst der Lage nicht wahrhaben wollen. Wo sitzen die? In den Behörden? In den Medien womöglich?
Das ist wie immer natürlich pauschal schwer zu beantworten, aber natürlich gibt es unter den Jugendrichtern genauso wie unter den Sozialhelfern und in den Medien, in der ganzen Gesellschaft gibt es viele, die sich Sorgen machen, dass man, wenn man bestimmte Probleme anspricht und beispielsweise auf die Häufung des Migrationshintergrunds bei jugendlichen Straftätern hinweist, dass man dann Rechten, Ausländer, Hassern und so weiter in die Arme spielt. Aber ich glaube, und Kirsten Heisig war ganz sicher davon überzeugt, dass die Zeit vorbei ist, wo man solche Rücksichten nehmen kann. Ich persönlich glaube im Gegenteil, eher wenn man die Probleme deutlich anspricht, kann man ihnen begegnen und dann auch den Rechten den Wind aus den Segeln nehmen.
Wenn man Menschen in Jugendämtern fragt, hört man häufig, wir können es langsam nicht mehr hören. Wir tun doch alles, was wir können und was uns möglich ist, aber wir kommen halt an viele Kinder und Jugendliche gar nicht ran. Da muss die Schule was tun. Der Hinweis nützt wenig, wenn die Jungs und Mädels gar nicht in die Schule gehen, Herr Wiefing.
So ist es. Ein wichtiger Punkt, den Kirsten Heisig wieder und wieder gemacht hat und mit dem sie inzwischen auch viel Zustimmung erfahren hat, ist der, dass viele der kriminellen Karrieren mit Schulversagen anfangen. Sprich, die Straftäter haben damit angefangen, dass sie irgendwann gar nicht mehr zur Schule gegangen sind. Schulschwänzer. Nicht jeder Schulschwänzer wird zum Intensivstraftäter. Aber wenn man sich die Karrieren der Intensivstraftäter anschaut, dann haben sie fast alle mit Schulversagen, mit Schulverweigerung, mit Schulschwänzen angefangen.
Was tun dagegen? Da war das Rezept auch Vernetzung.
Da war das Rezept Vernetzung. Kirsten Heisig hat in vielen Bereichen darauf gesetzt, dass es braucht soziale Frühwarnsysteme. Wenn die Schule registriert, dass da einer anfängt, Schwierigkeiten zu machen, dass er immer häufiger fehlt, dass er unentschuldigt fehlt, dann Sie haben es in Ihrer Anmoderation ja erwähnt, viele Schulen bislang gesagt, wir machen das mit unseren eigenen Mitteln, wir versuchen mit den Eltern zu sprechen, mussten dann häufig feststellen, dass mit den Eltern gar nicht zu sprechen ist, weil die Sprache nicht beherrschen, weil die keine Verantwortung übernehmen. Dann überlässt man das den Jugendämtern. Und zwischen beiden Institutionen schon, zwischen Schule und Jugendamt, hat es häufig sehr wenig Austausch gegeben. Für die Kontrolle und die Durchsetzung der Schulpflicht ist dann wiederum ein anderes Gericht zuständig als das sich um die Straftaten von Jugendlichen kümmert. Und Kirsten Heisig hat darauf gesetzt, dass alle diese Institutionen sehr eng miteinander zusammenarbeiten. Und sie hat, auch das ist Teil ihres Neuköllner Modells, sie hat da erste Erfolge erzielt. Also die Schulen und die Jugendgerichte und die Jugendämter sind jedenfalls in bestimmten Bereichen in Berlin viel besser vernetzt heute, als sie das früher waren.
Das ist ja auch unmittelbar einleuchtend, dass etwas gelingt, wenn alle an einem Strang ziehen. Jugendamt, Schule, Polizei, Justiz plus. Es ist furchtbar anstrengend. Es kostet ungeheuer viel Kraft, vor allen Dingen die, um dieses wunderbare Wort zu benutzen, die Nachhaltigkeit eines solchen Tuns. Das lässt ja irgendwann mal nach, wenn man jahrelang sein Bestes gibt und dann möglicherweise auch nicht den großen Erfolg hat.
So ist es. Und auch das hat Kirsten Heisig ja erfahren. Es kostet unglaublich viel Kraft. Und ohne in eine Spekulation eintreten zu wollen, was nun der Grund für ihren Suizid war, Die Kraft, die sie da aufgewendet hat, hat ihr womöglich an anderer Stelle gefehlt. Und, auch das kann man am Beispiel von Kirsten Heisig gut sehen, es führt nicht nur dazu, dass man Lob und Anerkennung bekommt. Man kann jetzt inzwischen den Eindruck haben, dass Kirsten Heisig überall als Heldin betrachtet worden ist. Das ist sie in meinen Augen auch. Aber lange Zeit war das ganz anders. Sie war in ihrem Gericht relativ isoliert. Sie hat immer wieder darüber geklagt, wenn sie in der Kantine essen geht, dass sich kaum ein Kollege zu ihr setzt. Und in den Medien ist sie nicht selten als Rassistin, als Ausländerfeindin, als weiblicher Sarrazin beschimpft worden, weil sie auch auf den Zusammenhang zwischen Migrationshintergrund und Kriminalität hingewiesen hat. Also es ist nicht so, dass der Einsatz von unglaublicher Kraft dann auch zu viel Anerkennung führt.
Drückt sich die Gesellschaft vor der Verantwortung? Antworten von Heinrich Wefing von der Wochenzeitung Die Zeit.
Ich spreche mich immer wieder und auch hier für die Einführung geschlossener Unterbringungsmöglichkeiten für absolute Härtefälle aus, bei denen nichts mehr hilft. Man denke an die Kinder der arabischen Großfamilien. Ansonsten wachsen die Kinder weiterhin in einem katastrophalen Umfeld auf, dem sie niemals entrinnen können. Natürlich meine ich nicht die Heimerziehung im Stile der 50er und 60er Jahre, bei der es überwiegend um Verwahrung ging. Die Überlegungen sollten sich darauf richten, internatsähnliche Betriebe aufzubauen, die eine gesunde Mischung aus Lernen mit praktischem Bezug und Freizeitgestaltung bieten. Nahezu jedes Kind hat Talente. Wenn man sich die Mühe macht, diese zu finden und zu fördern, wird man Erfolge erzielen. Ohne Grenzsetzung und geregelten Tagesablauf überlassen wir Kinder aus schlimmsten Verhältnissen dagegen ihrem zwangsläufigen Schicksal. Das Internat ist keine geschlossene Einrichtung und deshalb für Härtefälle nicht geeignet. Es richtet sich an gefährdete Familien, bei denen aber kein Drehtüreffekt zu erwarten ist. Damit ist gemeint, dass die Kinder die Einrichtung durch die Vordertür betreten und durch die Hintertür gleich wieder verschwinden. Man vermeidet mit dieser Vorgehensweise sicher in vielen Fällen das unsägliche Herumreichen gefährdeter Schüler von einer Einrichtung in die nächste.
Forderungen von Kirsten Heisig in ihrem Buch »Das Ende der Geduld«. Brigitte Borms-Stamberger, Jugendrichterin am Amtsgericht in Frankfurt. Unterbringung in Härtefällen, in geschlossenen Einrichtungen. Was halten Sie davon?
Da halte ich eine Menge davon. Das Problem ist, dass das eben auch gegen den Willen der Eltern möglich sein müsste. Das ist nicht der Fall. Die Eltern verweigern häufig die Zusammenarbeit und stimmen häufig einer solchen Unterbringung nicht zu. Zum Beispiel aus den Gründen, die Sie hier in der Sendung schon mehrfach angesprochen haben, dass Sie eben kein Vertrauen in die deutschen Institutionen haben.
Eine Zusammenarbeit von Justiz, Jugendämtern, Polizei, von allen möglichen Institutionen, schnelle Verurteilung von Straftaten, das ist ja keine Erfindung von Frau Heisig, das wird ja auch hier praktiziert. Sie plädieren dafür auch. Wie sind Ihre Erfahrungen damit?
Also die Erfahrung, wo die schnelle Verurteilung wirklich notwendig wäre, rein theoretisch, das wäre bei wirklich schweren Straftaten. Ob ich bei einer Beförderungserschleichung innerhalb von einer Woche jemanden verurteile oder erst nach 2 Monaten, ist eigentlich ziemlich gleichgültig. Bei wirklich schweren Straftaten ist das von Gesetzes wegen schon kaum möglich, weil dann ein Verteidiger dabei ist, der erstmal Akteneinsicht nehmen muss. Dann gibt es bestimmte Fristen, die einzuhalten sind für die Stellungnahme zur Anklageschrift und die Ladungsfrist vor der Hauptverhandlung. Dann ist es manchmal außerordentlich schwierig, vor allen Dingen, wenn es gut beschäftigte Verteidiger sind, überhaupt einen Hauptverhandlungstermin abzusprechen, zu dem der Zeit hat. Also von daher ist das außerordentlich problematisch, das zu verbessern. Wir tun, was wir können. Und in normalen Fällen bekommt man jetzt beispielsweise bei mir auch innerhalb von, ich sag mal, 3 bis 4 Wochen einen Hauptverhandlungstermin, nachdem die Anklageschrift eingegangen ist. Aber wie gesagt, bei schweren Straftaten ist das wegen der vielfältigen Probleme schwieriger.
Aber wenn man von dem 15-, 16-Jährigen redet, der mal wieder jemanden mit einem Messer bedroht hat, der mal wieder eine Jacke abgegriffen hat, der mal wieder ein bisschen Geld geklaut hat, wo sich das so häuft, das ist ja für mich als juristischen Laien einigermaßen logisch zu sagen, wenn der ziemlich bald nach seiner Tat zu spüren bekommt, dass er bestraft wird für das, was er tut, dann ist das was anderes, als wenn er warten kann und warten kann und warten kann.
Sie haben vollkommen recht, aber in dem Moment, wo eine Jugendstrafe im Raum steht, kann ich dieses vereinfachte Jugendverfahren gar nicht machen, weil das keine Sanktion ist, die im vereinfachten Jugendverfahren Verfahren verhängt werden darf. Das heißt, wenn eine Jugendstrafe in Betracht kommt, muss ich den normalen Weg über die Anklage gehen.
Also man muss dazu sagen, Entschuldigung, keine Erziehungsmaßnahme, die ein Jugendrichter ja aussprechen kann, sondern wirklich eine Bestrafung nach Strafrecht, nach Jugendstrafrecht.
Richtig. Okay. Und in diesem Fall wäre dann auch wieder ein Verteidiger dabei mit den zeitlichen Problemen, die ich eben geschildert habe. Ich will nicht sagen, dass die Verteidiger da irgendwie versuchen, das Ganze zu verzögern. Bitte,
das ist klar, wir diskriminieren niemanden in dieser Sendung, auch keine Verteidiger. Sie haben sich auch für die Abschiebung von kriminellen Jugendlichen bei Mehrfachdelikten ausgesprochen, wenn ich das recht verstanden habe. Das wird ja ziemlich schwierig, wenn die Familien schon seit einer, zwei Generationen in Deutschland sind.
Das ist richtig. Also ich denke, in dem Moment, wo jemand drei vorsätzliche Straftaten begangen hat, sollte man dieser Sache ernsthaft näher treten. Und ich habe kein Verständnis dafür, wenn es Gerichtsurteile gibt, die berücksichtigen, dass jemand Ausländer ist und dass ihm die Abschiebung ab einer Jugendstrafe oder Freiheitsstrafe von 3 Jahren droht, die das berücksichtigen und deswegen sagen, wir setzen in diesem Fall nur 2 Jahre, 9 Monate fest, damit das Ausländeramt noch ein Ermessen walten lassen muss. Das ist in meinen Augen Rassismus, weil es die deutschen Straftäter, die 3 Jahre bekämen, für eine solche Tat benachteiligt.
Also für die nämliche Tat würde ein Deutscher höher bestraft als
das
ein...
Das kommt durchaus vor.
Diese Fälle hat mit Gerechtigkeit erlebt. Nicht so furchtbar viel zu tun.
Das sehe ich auch so.
Kirsten Heisig war im Hauptberuf Jugendrichterin, im Nebenberuf Sozialarbeiterin, sage ich jetzt mal. Geht eine solche Belastung auf die Dauer?
Ich glaube, dass das außerordentlich belastend ist, weil man zunehmend, je länger man diesen Beruf hat, je länger man diesen Beruf ausübt, das Gefühl bekommt, dass man eigentlich nicht viel machen kann. Und ich könnte mir vorstellen, dass das sehr deprimierend ist, wenn man dann in der Freizeit auch noch als Sozialarbeiter tätig zu werden versucht.
Wir haben ja zu Beginn der Sendung in der ersten Runde mit Ihnen schon mal davon gesprochen. Sie sind es ja sowieso als Jugendrichterin, außerdem noch so eine Art Erzieherin. Das geht nun, wenn ich es recht verstanden habe, nicht unbedingt in die Freizeit mit rein.
Die Fälle nimmt man natürlich in die Freizeit mit.
Aha.
Man denkt darüber nach, diskutiert darüber unter Umständen auch mit Kollegen oder mit der Familie. Aber ich glaube, das ist bei jedem Beruf so, den man mit Leib und Seele betreibt.
Ich komme noch mal auf den einen Punkt zurück, was die Verfahren anbetrifft. Also es ist ja immer meistens dumm, außerdem noch gefährlich, nach schärferen Gesetzen zu rufen. Das hat in aller Regel zu nichts geführt, sondern in jedem einzelnen Fall kann man, glaube ich, in diesen Diskussionen zeigen, wenn ihr die geltenden Gesetze anwendet, dann auch konsequent anwendet, dann führt das auch zu einem vernünftigen Ziel. Aber in dem Fall wäre es doch so, wenn die Verfahrensregelungen anders wären, dass man tatsächlich auch bei Jugendstrafen Verfahren verkürzen könnte. Sehen Sie da eine Chance?
Ich glaube, damit würde man dem Angeklagten auch Rechte nehmen, die es ja aus guten Gründen gibt. Denn er muss ja eine Stellungnahmefrist zur Anklage haben. Er muss sich ja erstmal durchlesen können und das verstehen können. Das ist ja häufig auch ein Problem bei unserer Klientel, dass die Verständnisprobleme haben, eine juristisch formulierte Anklageschrift zu verstehen. Was wird mir denn jetzt eigentlich vorgeworfen? Welche Zeugen kann ich denn dazu noch benennen? Wo bin ich denn vielleicht an diesem Tag gewesen, sodass ich einen Alibi-Zeugen benennen kann? Ich denke, dass das praktisch nicht machbar ist.
Was ist zu tun im Kinder- und Jugendlichenrecht? Das war die Frankfurter Jugendrichterin Brigitte Baums-Stamberger. Und wir wollen zum Schluss nochmal fragen, was ist zu tun in der Erziehung? Auch hier greifen wir wieder ein bisschen weiter zurück in ein Handbuch aus dem Jahre 1805. Ein bewährter Pädagoge mit dem Namen Konrad Weiler hat da über die Gewöhnung an die Lufteinwirkung geschrieben und die segensreiche Wirkung für die Erziehung.
Wenigstens ebenso wichtig, nur ungleich geheimer als die Nahrung, wirkt die Luft auf den menschlichen Körper. Die Sorge der Erziehung hat sich daher in diesem Punkt noch mehr anzustrengen. Sie hat ihren Zögling zwar allmählich an die ganze große Einwirkung der Atmosphäre zu gewöhnen. Es soll aber diese Allmählichkeit auch nicht zu zögernd sein, was sie auf den Rat einer hierin so gewöhnlichen Furchtsamkeit gar zu leicht wird. Sie hat für einen ununterbrochen hinreichenden Vorrat freier atmosphärischer Luft zu sorgen, folglich dem Zögling zu gestatten, sich so viel als möglich im Freien aufzuhalten. Übrigens hat sie auch noch den Zutritt der freien Luft in das Zimmer so wenig, als es die Umstände nur immer erlauben und ohne Ausnahme nie ganz abzuschneiden. Die Erziehung hat ferner zu sorgen, dass der Zögling nicht nur überhaupt freie, sondern so viel als möglich reine Luft atme. Die reine, von fremdartigen Ausdünstungen größtenteils befreite und dadurch zum Atmen desto geeignetere Luft ist es, welche bekanntlich in einem so hohen Grad auf freie und frohe Lebendigkeit des Körpers und des Geistes hinwirkt, dass man in ihr neu aufzuleben scheint. Diese segenvolle Luft bildet sich im Sonnenschein, auf Feldern und Wiesen, vorzüglich des Morgens. Die Erziehung hat zu sorgen, dass der junge Menschenkörper das Vermögen, die belebenden Teile aus der Luft an sich zu ziehen und seine ferner nicht mehr brauchbaren an sie abzugeben, auf keinem Grad schließe, sondern immer mehr zu erheben, imstande bleibe. Sie hat zu sorgen, dass er in dem einen wie in dem anderen immer fortschreite, indem er sich nämlich immer öfter und länger in der freien Luft aufhält und sich dadurch in derselben immer leichter und behaglicher findet.
Na, siehste, ein bisschen freie Luft und alle Probleme sind beseitigt. Das heißt, es kommt erst gar nicht zu den Problemen, die wir haben. Ja, schön wär's. Probleme mit jugendlichen Intensivtätern nicht nur, aber vermehrt aus Migrantenfamilien. Das war das Thema, das Problem von Kirsten Heisig, der Berliner Jugendrichterin, die sich Anfang Juli das Leben genommen hat. Was ist zu tun? Vor allen Dingen Vernetzung. Schulämter, Polizei, Jugendamt, Ordnungsamt, Lehrer, Sozialarbeiter alle zusammen und kontrollieren, was man macht mit den Jugendlichen, die delinquent werden. Das wollten wir nicht versäumen, Ihnen mitzuteilen, werte Hörerinnen, werte Hörer. Das war der Tag am Dienstag mit Peter Zudeik.
HR2 Kultur Podcast.
Nachhören jederzeit und so oft Sie wollen.
Der Tag. Gebühren für gutes Programm.